die Sorge, die wir teilweise teilen, dass möglicherweise die Kosten aus dem Ruder gehen. Und hier müssen wir beweisen, dass die Heilmittelerbringer verantwortungsvoll mit dem Geld umgehen können. Sie können das Ausrufezeichen. Deswegen trauen wir den Heilmittelerbringer es auch zu, auch in der finanziellen Verantwortung, weil das kann dann nicht mal der Arzt, der Verschreiber ist der Verantwortliche, dann auch sagen, das ist eine Kassenleistung, sie auch berechtigt ist. Das heißt, man muss sich auch diese Überprüfung dann auch stellen, die dann möglicherweise kommen könnten.
UP Podcast Zukunft.
Herzlich willkommen, du hörst UP Podcast, deinen Podcast rund um Therapie und Praxis. Heute blicken wir hier einmal mehr auf die Frage, wo geht es für Heilmittelberufe in der Zukunft hin? Alles ist im Wandel. Es drängen Fragen zur Ausbildungsreform, zum Fachkräftemangel, zur Digitalisierung und. Zu Gast bei Ralf ist Andrew Uhlmann, Facharzt für Innere Medizin und Mitglied des Gesundheitsausschusses im Bundestag. Er spricht über die Notwendigkeit einer umfassenden Strukturreform und beurteilt die wichtigsten Anliegen der Heilmittelerbringer. Viel Spaß beim Zuhören.
Herr Uhlmann, Sie sind im Bundestag, Sie sind im Gesundheitsausschuss, Sie sind von Haus aus Arzt, also sozusagen auch inhaltlicher Fachmann, nicht nur politisch. Und ich vermute mal, Ihnen ist nicht fremd die Tatsache, dass wenn Ärzte Kollegen von Ihnen Heilmittel verordnen, dass es dann teilweise Monate dauert, bis man als Patient einen Termin beim Heilmittelerbringer bekommt. Haben Sie bestimmt schon gehört, ne?
Gibt es aber auch, gibt auch durchaus schnelle Abkürzungen, die da stattfinden. Und das hat nichts mit der Privatversicherung zu tun, sondern durchaus, wie man miteinander kommuniziert.
Okay, was für Abkürzungen fallen Ihnen da ein? Wie kann man das abkürzen?
Direkte Telefonate. Jetzt einfach sagen, jetzt ist eine ältere Dame, die hat gerade ein PEP bekommen und die braucht Physiotherapie. Und da können wir nicht Monate warten, bis zu einem Termin lässt sich da irgendwas einrichten. Ihr habt doch schon so tolle Erfolge gehabt.
Ja, okay.
Gut. Ein Lobeinhalt gehört auch dazu, immer.
Okay, ja. Das ist die Abkürzung. Aber in der Summe muss dann jemand anders warten, der es vielleicht nicht so dringend braucht.
Ja, klar. Das ist dann tatsächlich, man muss dann, das klingt so fast wie Triagierung an. Ich glaube es tatsächlich nicht, weil gerade jetzt, Physiotherapie ist ja ein Beispiel, wo man auch selber etwas erreichen kann. Mhm. In anderen Bereichen, ich sag mal Ergotherapie, ist es dann natürlich schwieriger.
Okay, klar. Jetzt ist ja das Thema, das die Bundesregierung eigentlich schon längst erledigt haben wollte, nämlich die Heilmittelerbringer den neuen Berufsfelder geben, neue Berufsbilder geben. Das stockt und stollt, weil andere Reformen wichtiger, größer, heller, weiter sind, keine Frage. Glauben Sie, dass Sie diese Legislaturperiode noch hinkriegen, dass die neuen Berufsbilder umgesetzt werden?
Also ich wünsche es mir, mit Glauben, das mache ich eher sonntags, muss okay. Ich ehrlicherweise sagen. Es ist halt so, dass Jahrzehnte vieles liegen geblieben ist. Und das klingt immer so einfach von außen. Ich habe es mir auch dramatisch einfacher vorgestellt, Gesetze schnell zu schreiben und dann läuft das alles. Man glaubt gar nicht, wie alles so vernetzt ist miteinander. Es ist ja nicht nur ein Schräubchen, das man dann dreht, sondern es ist ein ganzer Komplex, der gedreht wird. Und deshalb ist das keine Prokrastination. Da muss ich auch hier den Minister mal in Schutz nehmen, sondern es ist tatsächlich, wir haben drei große Bereiche, die wir dringendst umsetzen müssen, um auch Gelder, Kapazitäten freizusetzen. Und das ist Krankenhaus, Ambulantisierung und Notfallversorgung. Und da ist jetzt die Fokussierung drin, dass diese drei Komplexe ineinander harmonieren und alles drumherum sich dann als Orbit zum Gesamtsystem eines Universums dann zusammenbringt.
Ja, aber zur Ambulantisierung gehören ja auch Heilmittelerbringer und Nachwuchs schaffen. Und wir verlieren da gerade Leute. Die Leute gehen aus dem Beruf raus, weil sich nichts tut. Wir haben Leistungsbeschreibungen, die 100 Jahre alt sind. Wir haben an vielen Stellen Stillstand. Wir warten seit, haben Sie ja schon beschrieben, seit Jahrzehnten eigentlich darauf, dass das Berufsbild sich reformiert, dass Heilmittelerbringer auch sich professionalisieren können und die Rahmenbedingungen dort sind. Wir haben das ja früher gehabt, dass wir ja ein sehr arztzentriertes Gesundheitssystem hatten und alles über den Arztschreibtisch gelaufen ist. Würden Sie sagen, dass die Ärzte sich dazwischen anders aufstellen?
Ich denke ja, zumindest die jüngere Generation. Ich habe es ja auch noch so gelernt. Nur wir Ärzte können alles, wissen alles und bestimmen alles. Ich glaube, da hat sich ein Umdenken in der jüngeren Generation auf jeden Fall stattgefunden. Ich kann nicht sagen, wie weit das repräsentativ ist oder nicht, aber auch die ältere Generation erkennt natürlich an, dass wir im Team arbeiten und nur im Team können wir den Patienten helfen und nicht nur, dass wir Ärztinnen oder Ärzte sagen, wo es lang geht, sondern ich kann auch sagen, bevor ich jetzt in den Bundestag gegangen bin, ich habe einen Physiotherapeuten gemacht, kann man da was machen? Oder Sprachtherapeuten, können wir da was machen? Auch wenn ich jetzt voll mit der Venia-Legende in innerer Medizin besitze, sogar dass mein Wissen dazu nicht ausreicht. Und so betrachte ich Medizin und so muss auch Medizin der Zukunft auch gestaltet werden, dass wir mehr auf Augenhöhe miteinander sprechen und nicht von Top-Down.
Das muss dann auch legislativ irgendwie nachgezogen werden.
Das haben wir zumindest im Koalitionsvertrag erstmal hinterlegt. Uns war klar, als wir vor 2,5 Jahren diesen Koalitionsvertrag beendet haben, waren wir euphorisch. Wir waren begeistert. Wenn wir das alles durchkriegen, kriegen wir ein Dauerabo im Bundestag, dass wir da immer wieder gewählt werden. Wir haben große Schwierigkeiten, die Polykrisen, die haben uns kalt erwischt. Corona war uns klar, als wir verhandelt haben, aber wir wussten, das ist bald zu Ende, aber die anderen Krisen haben wir nicht mitgerechnet, sprich Krieg, Inflation, Energiekrise und so weiter. Das hat uns sowas von kalt erwischt und natürlich entstehen dann Fliehkräfte von drei Parteien, die ja nicht so immer so zusammenpassen, aber wir waren alle drei beseelt und eigentlich sind wir jetzt immer noch beseelt, etwas für Deutschland zu schaffen. Und wenn man ganz objektiv mal schaut, was wir bisher gemacht haben, so unerfolgreich sind wir nicht. Nur ich sage es auch ganz ehrlich an dieser Stelle, es wäre manchmal sinnvoller, die demokratischen Prozesse der Diskussion hinter verschlossene Tür zu halten, als nach draußen zu gehen.
Ja, das glaube ich, da können alle uns gut zustimmen. Das würde man sich manchmal wünschen. Aber können wir nicht machen, deswegen können wir mal gucken. Das Thema Akademisierung und Neuordnung der Berufsbilder ist, glaube ich, klar. Wir hatten das Thema Direktzugang. Das war ja so ein bisschen, das war nicht ganz eindeutig. Da stand im Koalitionsvertrag, Sie wollen Modellvorhaben zum Direktzugang machen. Warum nicht gleich den Direktzugang? Warum nochmal eine Runde und nochmal eine Runde und nochmal eine Runde?
Also es geht ja nicht nochmal Runden zu drehen, sondern wir haben eines der teuersten Gesundheitssysteme der Welt. Über 500 Millionen Euro im Jahr werden ausgegeben. Das ist über 1,5 Milliarden Euro am Tag. Und überall herrscht Unzufriedenheit, zu Recht Unzufriedenheit. Mangel hier, Mangel dort, Terminschwierigkeiten hier und Überbelegung, Unterbelegung. Wir haben das System läuft unrund. Wir haben eine Fehlversorgung im System. Wir haben zu viele stationäre Versorgung, zu wenig ambulante Versorgung. Wir haben zu wenig Patientensteuerung. Diese drei Hauptfaktoren müssen als solches harmonisiert werden in einem schönen Dreiklang. Und das gesagt, wir können uns es nicht leisten, noch mehr Geld ins System reinzupumpen. Das ist trivial zu sagen, die Zusatzbeiträge sollen steigen. Und wenn es nur 0,2 Prozentpunkte sind, das ist ein additiver Effekt, das dann stattfindet. Und die gesamtwirtschaftliche Lage bei 0,2% ist irrelevant. Aber es hört dann damit nicht auf, weil das war die Politik der letzten Jahrzehnte, immer wieder die Schraube da hochzudrehen, in der Hoffnung, dass Geld alles heilt. Und Geld wird nicht alles heilen. Wir brauchen diese Strukturreformen. Wir setzen dann auch Kräfte frei, wenn wir die Krankenhausbetten reduzieren. Da kann man mehr ambulantisieren. Das gilt aber auch für Heilmittelerbringer, wie auch für Ärzte, Pflege und Apotheken, weil die brauchen wir nicht alle im Krankenhaus. Es ist auch vom System her zu teuer. Wir brauchen mehr ambulante Versorgung. Die Patienten sind krank. Das sind keine Leute, die sich etwas einbilden, sondern die gehören eigentlich ins Krankenhaus. Die gehören in die Praxis oder MVZ, wo auch immer, und müssen entsprechend behandelt werden. Die Sorge, die wir teilweise teilen, also nur teilweise, dass möglicherweise die Kosten aus dem Ruder gehen. Und hier müssen wir sehen oder beweisen, dass die Heilmittelerbringer verantwortungsvoll mit dem Geld umgehen können. Sie können oder Punkt, sie können das Ausrufezeichen an dieser Stelle. Und deswegen trauen wir den Heilmittelerbringer es auch zu, auch in der finanziellen Verantwortung, weil das kann dann nicht mal der Arzt, der Verschreiber ist der Verantwortliche, dann auch sagen, jawohl, das ist eine Kassenleistung, die auch berechtigt ist. Das heißt, man muss sich auch diese Überprüfung dann auch stellen, die dann möglicherweise kommen könnten.
Ja, logisch. Aber ich höre immer der Einzige, der sagt, oh, wenn wir Direktzugang machen oder irgendwelche anderen Zugänge öffnen, dann haben wir Mengenausweitung. Ich frage mich immer, wo die Mengenausweitung herkommt. Wir haben eklatanten Fachkräftemangel. Krankenkassen rufen an für ihre Patienten, um irgendeine Versorgung zu finden, die sie nicht finden können. Wo soll denn die Mengenausweitung herkommen, wenn es gar keine Leute gibt, die das machen können?
Die wird es geben, weil ich hatte ja gerade beschrieben, dass wenn wir die Krankenhausbettenzahl reduzieren, werden auch Fachkräfte freigesetzt. Und wir haben auch Heilmittelerbringer im stationären Bereich. Da wird es Mengenausweitung geben, finde ich aber nicht schlimm, weil wir wollen Ambulantisierung. Diese Mengenausweitung ist alles okay. Mir geht es nur darum, sicherzustellen, dass wir, und das geht auch im Sozialgesetzbuch, ist explizit auch hinterlegt, die Wirtschaftlichkeit müssen wir natürlich behalten. Ich werde jetzt einen Teufel tun, zu sagen, alle Heilmittelerbringer werden jetzt Mengenausweitungen machen. Nein, wir wollen Mengenausweitungen haben, explizit im ambulanten Setting, dass es dann auch mehr da behandelt wird als im Krankenhaus. Man muss nur verantwortungsvoll mit dem Geld umgehen. Darum geht es mir. Nichts anderes. Und alles andere mache ich mir weniger Sorgen. Nur, was ich sage, möchte ich an dieser Stelle, die Verantwortung liegt beim Verschreiber. Und wenn dann Heilmittelerbringer das verschreiben, müssen sie auch dann auch verantwortlich zeigen, dass sie auch das Geld verantwortungsvoll dann auch eingesetzt haben.
Das finde ich gut und Sie haben das Wort schon genannt. Es geht um Verantwortung. Jetzt ist die große Preisfrage für mich, wie sollen Heilmittelerbringer als Profession Verantwortung übernehmen, auch für wirtschaftliche Fragen, wenn wir nicht mal wissen, wie viel Heilmittelerbringer es eigentlich gibt, geschweige denn, dass sie selbst organisiert sind oder sonst irgendwas. Faktisch ist doch, dass wir aktuell nicht mal sagen können, wie viel Heilmittelerbringer gibt es eigentlich in Deutschland. Also wir wissen, wie viele Praxen sind zugelassen, ja, aber das war es dann auch schon. Wir haben keine Personalrechnung und der Sachverständigengerade Gesundheitswesen hat ein Gutachten veröffentlicht am 25. April und die haben gesagt, Leute, so geht das nicht. Ihr müsst mal Personalplanung machen, professionell. Und dazu gehört auch, dass man Leute zählt und dass man Leute auch autonom organisiert und professionalisiert.
Genau in dieser Autonomie liegt ja die Krux. Ich finde, Statistik sind wichtig und die sind auch darstellbar. Und spätestens dann, wenn Sie Kassenleistungen erbringen, sind Sie ja registriert und dann kann man relativ problemlos digital erfassen, wie viele Heilmittelerbringer auch existieren in der Bundesrepublik
Nö,
Deutschland.
das stimmt nicht.
Doch, wer Kassenleistungen abrechnet, ist.
Nee, das ist jetzt eine ärztliche Sicht, weil bei Ärzten die Berufsträger auch immer die Zulassung haben, das ist bei Heilmittelerbringern nicht so. Ich kann.
Wenn wir das machen wollen,
Ja?
dass die Heilmittelerbringer selbstständig quasi auch verschreiben können,
Ja.
chronischen Erkrankungen beispielsweise, müssen sie doch abrechnen können.
Ja, können Sie ja auch, aber die Heilmittelpraxen, das sind teilweise 10 Berufsträger, teilweise ein
Ach
Berufsträger.
so,
Das weiß man nie genau.
ich habe Sie jetzt missverstanden. Ja, aber warum ist das jetzt relevant? Wir haben Kammerpflichten in der Ärzteschaft.
Ja.
Ob immer so zielführend ist, weiß ich nicht. Für mich ist es wichtig bei der Kammer, dass wir die Weiterbildungsermächtigung haben und dass die Weiterbildung auch so als solche
Ja.
stattfindet.
Haben wir zum Beispiel im Heilmittelbereich auch nicht. Im Heilmittelbereich wird die Weiterbildung über die GKV-Verträge geregelt. Ist es sinnvoll, dass die GKV-Verträge das strukturieren, was die Ärzte bei sich selbst in Eigenorganisationen strukturieren?
Das ist eine sehr schöne Frage, fast eine Fangfrage in dem Zusammenhang. Ich sage es mal so, es ist eine Frage, wie wir das Selbstverständnis der Heilmittelberufe betrachten. Es ist außer Frage, zumindest bei den meisten, es wird zum Teil bei den anderen politischen Parteien in Frage gestellt, dass Arztberuf, Architekten, Rechtsanwälte,
Steuerberater sind auch selbst sind auch freiberuflich.
ja, das sind alles gelten als freie
Ja,
Berufe.
genau.
Die
Heilmittlerbringer
Frage,
auch.
bitte?
Heilmittlerbringer auch.
Genau, wenn die als Heilmittelerbringer, als freie Berufe gelten, dann müssen sie sich selber organisieren. Ja, und das ist ähnlich wie bei den Apothekern. Die sind auch nicht selbst organisiert. Die haben zwar eine Apothekenkammer, aber keine kassenpharmazeutische Vereinigung, wo die dann ihre Budgets dann verhandeln können. Das wäre natürlich eine ganz spannende Geschichte. Sehr stressig für die GKV natürlich, wenn dann die Heilmittelerbringer zusammen in einer Kassenheilmittelvereinigung zusammengehen und direkt dann mit der GKV Spitzenverband in Verhandlung gehen. Spannende Idee, muss man einfach mal durchdenken. Das ist jetzt keine Beschlusslage, weder im Koalitionsvertrag noch in meiner Partei, im Augenblick zumindest. Aber Denkverbote gibt es in Deutschland Gott sei Dank nicht. Und da bin ich mal sehr gespannt über die Ideen, wie diese auch weiterentwickelt werden könnten.
Naja, der Sachverständigenrat sagt ja sehr klar, Leute, ihr müsst Kammerstrukturen selbst für Nicht-Freiberufler, also für Pflege machen, weil sonst kriegt ihr die Personalsteuerung und Personalentwicklung nicht in den Griff. Und die sagen dann auch, hier die ganze Weiterbildungsordnung, das muss in der Autonomie der Pflege organisiert werden. Wie wichtig ist denn, dass das ein Beruf, ein Berufsstand, eine Berufsprofession ihre Weiterbildung, ihre inhaltliche Weiterentwicklung selbst bestimmen kann?
Halte ich für sehr wichtig. Das ist eine relativ einfache Frage, weil das sind die Experten. Ja,
Okay. Aber Fakt ist, dass
ich
wir.
habe das vor meinem Beruf als Arzt auch Pflege ein bisschen gemacht, aber ich werde einen Teufel tun, zu sagen, wie eine Pflegeweiterbildung auszusehen hat. Da habe ich nicht die Kompetenz. Das haben die ausgebildeten Pflegekräfte. Und das Gleiche gilt auch für Heilmittelerbringer. Ich habe ein bisschen Ahnung von Physiotherapie oder Ergotherapie, aber ich wäre also nicht geeignet, da die Fortbildung zu machen. Orthopäden beispielsweise bei Physiotherapie können sicherlich unterstützend tätig sein, aber auch dieses Selbstverständnis. Und deswegen ist die Akademisierung gar nicht so blöd. Es war ja bisher in vielen Bereichen Lehrberufe. Da macht sich natürlich der freie Beruf mit eigenen Ordnungen schwierig. Ich finde das gar nicht so verkehrt. Angelsächsische Länder haben es ja bereits vorgemacht, wie die Akademisierung ausgeht. Nur da müssen wir genau gucken, wie wir die Hochschulzulassung machen, weil nicht jeder einen Hochschulabschluss von der, also wie heißt das, Hochzulassung, genau,
Hochschulzugangsberechtigung,
oder
Hochschulzugelassungsberechtigung, ja.
ja, das hat nicht jeder. Und dann ist natürlich zu überlegen, wie man eine Fachhochschulberechtigung im Nachgang auch qualifizieren kann, damit man eine Fachhochschulausbildung dann machen kann oder ein Studium machen kann, mindestens auf Bachelor-Ebene. Und dann läuft das ja dann so langsam. Und da, glaube ich, ist noch sehr viel Luft nach oben. Und auch da müssen wir natürlich gucken, was die Kosten dann bedeutet.
Ja,
Weil
klar.
es kommt nicht umsonst und wir haben momentan überall Geldknappheit, da muss man sich überlegen, wie die Priorisierung auch stattfinden. Wir können nicht mit den Steuern hochgehen. Wir sind Hochsteuerland, nur noch Belgien ist über uns. Sonst sind alle Länder niedrigeres Steuer im Durchschnitt. Oder wenn wir schauen, bei den Sozialabgaben sind wir weit über die 40%-Marke schon gegangen. Wir können auch da nicht die Schraube noch strammer ziehen. Da bedarf es natürlich sehr viel politischer Verantwortung. Ich drücke mich jetzt nicht davor, nicht misszuverstehen, aber wir kriegen nicht alles auf einmal hin, was in den letzten 20, 30 Jahren versäumt worden ist.
Keine Frage. Wenn wir, also Sie haben eben das Wort Akademisierung gesagt, mal eine inhaltliche Frage, gar nicht politisch, sondern wirklich fachlich inhaltlich. Würden Sie sagen, wenn man Direktzugang für Heilmittelerbringer schaffen will, dann setzt das eine akademische Ausbildung voraus?
Nicht zwingend, weil wenn man viele Jahre Berufserfahrung hat, glaube ich, das ist mindestens ebenbürtig. Irgendwann müssen wir auch einen Systemwechsel in dieser Richtung, in der Professionalisierung, Schrägstrich Akademisierung auch voranbringen. Aber man sollte nicht die alten Knacker, so wie ich das bin, Babyboomer, man hat einige Jahre Erfahrung und das sollte man in einem Lehrberuf nicht unterschätzen. Und deshalb finde ich, das kann man als, jetzt wenn wir damit beginnen, nicht als Grundvoraussetzung setzen, sondern auch durchaus die Berufs- und Lebenserfahrung, die man in den Bereichen hat.
Das heißt, Sie würden sagen, in 10 Jahren sehen Sie schon, dass wir eine überwiegend akademisierte Berufsgruppe
Das
haben.
wird dann sich peu à peu dann so entwickeln. Wir müssen dann natürlich auch sehen, vielleicht kommen wir auch noch mal dazu sprechen, demografischer Wandel. Keine triviale Geschichte. Die Erwartungshaltung, dass wir mit dem gleichen Personal in 20, 30 Jahren agieren, wenn so Typen wie ich, Babyboomer, möglicherweise, Klammer auf, ich hoffe nicht, Klammer zu, pflegebedürftig werden beispielsweise, dass wir auch nicht Arztansprüche, Heilmittelerbringeransprüche haben, sondern wir müssen sehen, wie weit wir mit anderen auch Hilfsberufen umgehen, um diese qualitative, gute Ausbildung auch gezielt einsetzen. Also ich sehe das auch bei mir im Arztberuf so. Wir brauchen nicht überall immer einen Arztbesuch haben, sondern es können auch durchaus spezial ausgebildete, sagen wir, Physician Assistant oder Community Health Nurse sein, die in dem Bereich Entlastungen bringen für das Brot- und Buttergeschäft. Das Gleiche gilt auch in den anderen Bereichen. Und bei den komplexeren sind dann die besser ausgebildeten oder spezialisierteren ausgebildeten Persönlichkeiten dann dran. Und dieser Wandel müssen wir auch mit klarem Auge sehen, dass in jedem Sektor, nicht nur im Gesundheitssektor, werden wir Fachkräftemangel zunehmend haben.
Ja, haben wir ja schon überall, ja.
Weil wir Ältere einfach so langsam uns auf die Pension oder die Rente vorbereiten.
Das stimmt. Wenn wir jetzt die demografische Entwicklung nochmal nehmen, würden Sie sagen, dass das, was wir im ärztlichen Bereich haben, viele Einzelpraxen auch auf dem Dorf so verteilt, haben wir auch im Heilmittelbereich viele kleine Praxen. Ich glaube, im Durchschnitt hat eine Physiopraxis so 3, 4 Vollkräfte overall. Glauben Sie, dass wir weiterhin solche kleinen Institutionen haben oder sind Sie mit dem Sachverständigenrat unterwegs, der sagt, ey, bildet mal vernünftig große wirtschaftliche Einheiten? Ein bisschen Weg ist den Leuten zu zumuten, den Patienten.
Also ein bisschen Weg ist vielleicht in Norddeutschland einfacher als im Bergischen Land oder im Alpenvorland. Wenn man, ich sehe es aber bei meiner eigenen Mutter, die Richtung 90 zusteuert, ist, dass meine Mutter wohnt im Sauerland. Das heißt, wenn sie beschwert sich, dass der Berg nicht mehr so gut hochkommen kann. Und ich freue mich dann jedes Mal, seine Mutter, solange du dich umgibst, dabei ist alles gut. Gerade Strecke läuft das noch. Aber ich sehe gerade die älteren Menschen und da sollen wir auch einen Blick drauf halten. Ich finde, dass wir die Trägervielfalt erhalten sollten, solange wir es können. Wie lange auch die einzelnen Träger das auch wirtschaftlich ertragen können, das gehört auch zur Wahrheit dazu. Dass wir mehr zentrieren werden in Zukunft, schließe ich auch nicht so ganz aus. Ich glaube, da bleibt uns auch keine andere Wahl. Nur dann müssen wir es auch so gestalten, dass die Zugangsmöglichkeiten auch für die älteren Generationen gegeben ist. Und ich spreche jetzt nicht von öffentlichen Nahverkehr, sondern tatsächlich mit einem Chauffeurdienst. Also ich stelle sich jetzt nicht die schwarzen Limousinen vor, wo jetzt einer mit Handschuhen vorne sitzt, sondern es ist einfach ein Auto, nicht wie die Apotheken holen, Bringedienste machen mit den Medikamenten, dass man die Älteren, die gehbehindert sind oder nicht mehr ganz so gut zu Fuß sind, zu einem Gesundheitszentrum fahren können und dort behandelt werden, auch bei Routinenuntersuchungen, Nachsorge und so weiter, und dann wieder nach Hause gefahren werden können. Das lässt sich einrichten. Jetzt ist, glaube ich, 520 Euro Minijobs, die möglich sind. Studentische Hilfskräfte machen das in der Regel immer ganz gerne als Beispiel. Aber das ist in meinen Augen allemal billiger, als wenn wir jetzt einen riesen Krankenhauskoloss da hinsetzen würden, wo alle hingefahren werden.
Ja, da kommen wir eigentlich zum nächsten Thema. Man könnte diese Autos hier auch selbst fahrend lassen. Das wird ja kommen.
Das ist meine Hoffnung, wenn ich im Alter meiner Mutter bin, dass wenn ich da, vielleicht wenn ich ein bisschen älter bin, ich Glück habe, je nach genetischer Prädisposition, habe ich auch schon meiner Tochter gesagt, wenn ich pflegebedürftig bin, werde ich mich einfach ins autonome Auto setzen und vorbeikommen.
Ja, aber die Digitalisierung läuft ja voran. Nun erleben wir gerade bei den Ärzten, dass die Einführung der Telematik-Infrastruktur eigentlich eine sehr unrühmliche Story war. Und ich kenne keinen Arzt, der nicht super genervt ist von diesem ganzen Kram, wenngleich das ja inhaltlich gar nicht so falsch ist. Was ist schiefgelaufen bei den Ärzten bei der Einführung der Telematik-Infrastruktur, dass die so eine große Abwehr gegen diesen ganzen Digitalisierungskram haben?
Zu viel ist schiefgelaufen. So einfach kann man zusammenfassen. Da ist Geld verbrannt worden. Ich glaube, mindestens 12 Milliarden Euro. Was könnten wir mit diesem Geld heute alles anfangen? Ein Vollversagen der Telematikinfrastruktur hat stattgefunden. Wir haben jetzt durch Digitalgesetz und Gesundheitsdatennutzungsgesetz erste Wege in die richtige Richtung endlich eingeschlagen. Es kommt ganz anders an im Vergleich zu Jahren davor. Also ich weiß noch, vor 10 Jahren, da war nur eine Schimpforgie. Heute gibt es nur den einen oder anderen Provider, wo das E-Rezept nicht vernünftig funktioniert. Da sind immer noch Kinderkrankheiten dabei. Es kann nicht sein, dass Kassenpatienten einmal im Quartal für ein Wiederholungsrezept in der Praxis vorbeigehen müssen und da einfach eine Karte abgeben müssen, damit das E-Rezept auf der Karte landet, in Anführungsstrichen. Und dann geht man zur Apotheke, da muss man Personalausweis vorzeigen und da seine Gesundheitskarte oder die Gesundheitskarte mit iPhone vorzeigen. Das ist noch ein bisschen komplizierter. Da neigen wir Deutsche manchmal zu sehr zu Überkompliziertheiten. Ich wünsche mir einfachere Wege. Da sind wir dabei. Wir haben jetzt das Gesundheitsdatennutzungsgesetz, Medizinforschungsgesetz, Krankenhausversorgungsverstärkungsgesetz, sind jetzt alle auf dem Weg, wo wir diese Kleinigkeiten nochmal nachverbessern können. Ich hoffe, dass der Minister da auch mitmacht. Ich glaube schon. Und wir müssen uns allen bewusst sein, als wir von MS-DOS auf Windows umgestellt haben, hat auch nicht alles sofort funktioniert.
Müssen Sie aber mal den Jüngeren erklären, was MS-DOS ist. Also jetzt, glaube ich, sind Sie weit weg aus der Lebenswirklichkeit.
Sie können Wikipedia linken.
Okay, alles klar, gut.
Ja, und das Gleiche gilt auch für die EPA, für E-Rezepte, EAU und alles. Da müssen wir natürlich nochmal nacharbeiten. EAU viel zu kompliziert, nicht Arbeitnehmer- und Arbeitgeberfreundlich bisher gestaltet. Aber da, wir müssen ja auch andere Regierungen hoffentlich fortsetzen, unsere Regierung. Man weiß ja nie. Überraschungen sind ja immer noch möglich, trotz der Umfrage von heute, wo wir auch nachbessern müssen. Wir haben auch uns immer gesagt, wir müssen dann aus der Praxis lernen und nachsteuern. Mhm. Und das ist Fehlerkultur in der Politik, wird eher als Versagen wahrgenommen, weil ich habe es ja schon immer gesagt, kommt dann immer, und ich wusste es schon immer, aber letztendlich weiß es keiner so ganz genau. Und wenn wir ehrlich miteinander umgehen und offen miteinander umgehen und sagen, da werden möglicherweise Fehler gemacht, aber wir sind bereit, diese zu korrigieren, halte ich das für eine sehr vernünftige Realpolitik.
Es hat ja gerade Umdenken stattgefunden. Die EPA, die erste Version der EPA, ist ja eigentlich eine Vollkatastrophe. Und meine Hausärztin hat sich dann geweigert, da Daten hochzuladen und gesagt, nee, das mache ich nicht, das darf ich nicht, das kann ich nicht. Und dann irgendwann, das will ich nicht. Und dann hat ja Lauterbach jetzt gesagt, hier, wir machen die EPA für alle, die kommt jetzt ja. Und im Gesetz, wenn ich das richtig gelesen habe, werden Ärzte sozusagen verpflichtet, da Daten hochzuladen, die dann
Nein,
ja,
nein,
nein?
werden Sie nicht. Die Krankenkassen sind verpflichtet, die ersten Daten hochzuladen. Und alle zukünftige Daten, die natürlich in einem PVS vorhanden sind, sind die Ärzte natürlich dann verpflichtet.
Ja, genau.
Die Vergangenheit haben
Die ist
wir
Vergangenheit,
schon
klar.
Richtung in die GKV geschoben. Da waren die auch nicht begeistert drüber.
Ja, gut. Und ich glaube, die müssen auch nur 10 Seiten ziehen, die da vier
Nee,
Seiten
das
einscannen.
hatte ich dann nicht. Also wir haben lange darüber debattiert, wie wir es machen. Ich habe gesagt, wenn wir das den Ärzten zumuten, brauchen wir gar nicht mehr uns aufzustellen.
Ja, okay, das stimmt. Das ist ein Argument. Aber also, wenn ich ab 2025 dann zu Ihnen in die Arztpraxis komme, dann besteht eine gewisse Verpflichtung, jetzt Daten hochzuladen. Ist das richtig?
Wenn der Patient das will, also der Patient kann immer noch sagen, er will das nicht, das ist das Opt-out-Konzept, also er kann ganz aussteigen oder er kann auch partiell aussteigen. Das sind diese Opt-out-Möglichkeiten. Und in diesem Falle muss ich sagen, haben die GKV-Patientinnen und Patienten klare Vorteile gegenüber PKV. Weil wir haben es noch nicht geregelt, wie eine elektronische Patientenakte für Privatpatienten aussehen soll.
Ja, das ist ganz, ganz und gar ungeregelt, arme Privatpatienten. Aber glauben Sie, dass es jetzt klappen wird? Also mit diesem Anlauf jetzt werden da wirklich Daten drin liegen? Das ist ja für die Heilmittelerbringer ganz interessant, weil die dann ja auch darauf zugreifen können. Sind Sie der Überzeugung, dass da jetzt Daten reinkommen?
Ich bin überzeugt, dass das funktionieren wird.
Okay.
Also ich bin da wirklich überzeugt davon. Und wenn Sie mal rumhorchen, sind die Leute von dieser Gesetzgebung, bis auf vielleicht ein paar Kleinigkeiten, sehr zufrieden. Und das ist unsere Nummer eins, würde ich mal sagen, in dieser Legislaturperiode, was wir im gesundheitspolitischen Bereich geschafft haben, gemeinsam in der Ampel.
Ich hoffe das auch.
Aber ich hoffe, dass es
Jetzt,
nicht die einzige Nummer eins ist, sage ich auch.
nein, 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 aber es ist ein wichtiger Punkt, gerade für die ambulante Steuerung. Jetzt, die Heilmittelerbringer sollen bis 27, vielleicht auch erst 28, dann ja auch elektronische Heilmittelverordnung bekommen und die werden ja, können sich jetzt ab 1. Juli 24 jetzt anschließen lassen an die Telematik-Infrastruktur. Wie lange sollen die warten? Wann ist der richtige Zeitpunkt, sich anzuschließen? Es gibt noch keine elektronische Patientenakte. Die Ärzte sind alle noch gerade ein bisschen genervt und kämpfen mit ihren Konnektoren. Wie lange
Ja,
glauben Sie?
wobei die Kämpfe mit den Konnektoren haben dramatisch nachgelassen.
Okay.
Also ich kann es jetzt nicht sagen, weil ich jetzt auch aktuell die Preise jetzt nicht weiß, für den Heilmittelerbringer-Ring, aber ich würde tatsächlich empfehlen, bis Ende des Jahres sich so aufzurüsten, dass man da auch ab 1.1.25 auch mit EPAS umgehen kann. Es ist eine Entwicklung. Auf der einen Seite sind wir Bedenkenträger als Land, auf der anderen Seite sind wir sehr ungeduldig, wenn das nicht sofort funktioniert. Und ich empfehle hier mehr Gelassenheit und Ruhe heranzugehen und am festen Willen auch gemeinsam das voranzubringen.
Okay, wo wir bei Voranbringen sind, wie kriegen wir es hin, dass für Heilmittelerbringer Geld zur Verfügung steht, damit Heilmittelerbringer eigenständig Forschung im ambulanten Bereich betreiben können? Denn der GBA sagt, ihr müsst beweisen, dass das, was ihr macht, was bringt. Aber es gibt kein Etat, um solche Forschung zu finanzieren. Kriegen wir das hin?
Also, das ist eine sehr berechtigte und eine sehr gute Frage. Heilmittel, das ist ein Denkfehler im GBA.
Ich weiß. Ich weiß, aber wie kriegen die, aber den kann man das sogar sagen und die sagen, ist uns auch egal, muss die Politik erledigen.
Also ja, vielleicht ist der Hecken in einem schlecht gelaunt, dass man so sagt, aber eigentlich ist er ein sehr vernünftiger Mensch und sagt eigentlich, Heilmittel sind nicht Arzneimittel. Arzneimittel ist sehr einfach. Das ist statistische Einmaleins, der jeder im akademischen Leben mindestens einmal kennengelernt hat, mancher sogar tagtäglich oder mehrmals die Woche. Hier mache ich mir tatsächlich Hoffnung, auch das sage ich jetzt als Hochschullehrer, dass die Akademisierung in den Bereichen auch aus deren Fachgebiet heraus die Forschung entwickeln sollten. Die Frage ist, und die ist sehr berechtigt, welche Forschungsunterstützung gibt es? Es gibt ja vom BMBF sehr viele Forschungsunterstützung in vielen Bereichen. Ich wünschte mir noch mehr Unterstützung in den Biowissenschaften, was auch stattfindet. Aber auch bei der bundeshaushalterischen Situation ist es sehr herausfordernd, wie viel Geld wir in Richtung, wenn man im akademischen Setting ist, erstmal selbst erbringt. Und zweitens müssen wir sehen, wie staatliche Fördermittel reinkommen. Ich kann jetzt, und das ist etwas, was ich als Politiker gelernt habe, jetzt nichts versprechen. Aber genau diese Akademisierung bedarf ja nicht nur die Lehre, sondern auch der Forschung.
Aber auch die muss finanziert werden.
Die muss finanziert werden. Und das ist am Anfang, wenn es an der staatlichen Hochschule ist, eine staatliche Aufgabe. Unabhängig davon ist es natürlich auch zu interessant zu sehen, wie weit man mit Methodik wird schwierig sein, aber mit neue Ideen auch privatwirtschaftliche Fördermittel bekommen kann. Das ist schwieriger als in der Medizin, das ist keine Frage. Aber ich sage jetzt einfach mal, ich spinne jetzt einfach mal herum, als Idee die Robotik. Wenn man da neue Ideen entwickelt, das kann durchaus eine wirtschaftliche Anreiz setzen, wo auch Privatinvestoren unterstützen würden in der Forschung. Also gerade in der Pflege beispielsweise wäre das ja etwas, was ganz gut ist, aber auch bei der Logopädie. Wie kann man da Sprachförderung mit KI machen? Mhm. Und das könnte ja auch etwas ganz Spannendes sein, nach Apoplex zum Beispiel. Ja. Ich konfabuliere jetzt ein bisschen so aus den Fingern gesogen. Aber hier sollte man auch durchaus offen sein, auch für private Investoren. Aber ich bin auch dabei zu sagen, wenn wir das auf eine staatliche Hochschule machen, müssen wir auch sehen, dass nicht nur die Lehre bezahlt wird, sondern auch die Forschung. Und da müssen Forschungsmittel mit Forschungsgeldern auch dann auch freigesetzt werden.
Vor allem, eigentlich würde man doch erwarten, dass, also wenn ich in der Arzneimittelforschung mir angucke, dann wird das über den Arzneimittelpreis mitbezahlt. Im Hilfsmittelbereich auch, oder? Oder nicht?
Nein. Also Arzneimittel ist ein bisschen komplexer als das. Das wäre natürlich schön, wenn das so einfach wäre. Sie wissen ja selber im Pharmabereich, so viele Versager sind es, bis dann ein Treffer gelandet wird, der dann eine Milliarde einbringt. Aber die Verluste, die man vorher eingefahren hat, müssen abgegolten werden. Das ist die Pharmaforschung selbst. Die reinvestieren sich, die machen auch Gewinne. Auch über 20%, das sagen wir, das müssen wir abschöpfen. Ich sage nein, weil die reinvestieren in Forschung hinein. Mhm. Und das Gleiche gilt natürlich auch, wenn Sie privatwirtschaftlich etwas entwickelt haben in den Heilmittelbereichen. Beispiel habe ich ja gerade kurz erwähnt. Auch da gibt es ja die Möglichkeit des Rezirkulierens der Forschung. Deswegen bleibe ich dabei, die in den Hochschulen Forschung, man kann aber auch in Firmenforschung machen, also Industrieforschung machen, ist es für mich gleichwertig. Ich habe ganz zu Anfang gelernt, als ich Jungassistentarzt war, das ist Versorgungsforschung, das ist Forschung zweiter Klasse. Mhm. Ist es leider nicht, weil es ist patientenorientierte Forschung. Und das ist Forschung erster Klasse. Und letztendlich spielt es keine Rolle, ob es von der Hochschule kommt oder von der Privatwirtschaft. Es ist wichtig, dass wir vorwärts kommen mit beiden Säulen.
Okay. Da bin ich mal gespannt. Wir haben ja schon Schwierigkeiten, die Lehre zu finanzieren und die Akademisierung voranzutreiben. Und da werden wir die Forschung erst rechtlich finanziert bekommen, oder?
Ja, noch einmal, mir fehlt die Fantasie, wenn man Akademisierung sagt, dass es nur eine schulische Ausbildung ist.
Ja, klar.
Zur Akademisierung gehört Forschung. Punkt. Aus. Ja, anders geht es ja nicht. Da muss man halt sehen, wie wir da aufbauen. Ich sage jetzt mal auch ein anderes Beispiel, Allgemeinmedizin. Mhm. Da ist ja auch jetzt peu à peu in den Hochschulen und Universitätskliniken eingeführt worden. Mhm. Auch die haben die gleichen Schwierigkeiten gehabt. Die sagen, wir können Lehre machen, wir können Versorgung machen, aber wie sieht es mit Forschung aus? Und das muss man dann beantragen. Es gibt Forschungsmittel, DFG, BMBF, all da kann man ja durchaus Programme auch dann Anträge stellen. Das muss man auch dem Peer Review dann auch sich stellen lassen können. Und dann zu sehen, ob man diese Fördermittel bekommt oder nicht. Es ist keine Selbstverständlichkeit. Wenn man Akademisierung sagt, heißt es nicht automatisch, dass man da eine Förderung umsonst kriegt. Da muss man sich schon einsetzen.
Okay, gut. Also man muss sich selbst drum kümmern.
Auch.
Ja, okay, alles klar.
Und die Politik muss willig sein, auch diese Fördergelder auch zu schaffen. Das muss natürlich auch sein.
Okay, weil Sie haben ja gerade gesagt, Ambulantisierung und der Ausbau der Ambulantisierung ist ein zentrales Thema. Dann hoffen wir mal, dass die in der nächsten Legislatur das noch weiter umsetzen können oder ihre Nachfolger das genauso sehen.
Das Problem ist die falschen Verbräuche der Ressourcen. Und es hat nichts mit dem Versicherungssystem zu tun, sondern dass viele Regierungen vor uns sich nicht getraut haben, an die Reformen hineinzugehen.
Und das wollen Sie jetzt machen. Vielen Dank, Herr Ullmann, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und dann drücke ich Ihnen die Daumen, dass Sie Ihre Projekte weiter fortsetzen können.
Danke Ihnen und auch Ihnen viel Erfolg.
Wiederschauen. Okay, tschüss.
Das war UP Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sprechen hier über Praxismanagement, Praxisalltag, über Teamführung und über Fragen zur Zukunft der Heilmitteltherapie. Immer donnerstags kannst du eine neue Folge hören, dort, wo du deine Podcasts am liebsten hörst. Folg uns und teil uns auf Instagram oder Facebook und hinterlasse uns deinen Kommentar und deine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.